Nach meiner Erfahrung kann extrem viel im Bereich HR Analytics bereits mit günstiger oder bereits gekaufter Software erledigt werden. Zudem bin ich wirklich der Überzeugung, dass man extrem viel mit Excel bzw. Google Sheets selbst schon erreichen kann, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, in welche Richtung die HR Analytics Strategie überhaupt als Firma gehen soll. Zweitens, wie sollen Dashboards genutzt werden? Meiner Meinung nach sind Dashboards nur gut, wenn sie genutzt werden. Punkt. Das heißt, dass Dashboards immer irgendeine Frage beantworten müssen. Ohne genaue Fragestellung dienen Dashboards und Zahlen meistens nur der Befriedigung von Neugier.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Mit mir Annika und
Anjali.
Herzlich willkommen zu meinem absoluten Lieblingsthema heute oder im Zuge von Talent Acquisition mein absolutes Lieblingsthema. Und zwar, wie arbeite ich eigentlich mit KPIs? Welche KPIs sind sinnvoll? Wie baue ich gute KPI-Dashboards und Reportings auf und welche Maßnahmen leite ich daraus ab? Ich freue mich sehr. Ich hoffe, du dich auch, liebe Anjali.
Ja, ich freue mich auch sehr darüber, dass wir heute über KPIs reden, besonders, also Spaß beiseite. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich habe volles Vertrauen in dich, dass du uns durch den Dschungel der KPIs navigierst, ohne Bullshit-Bingo zu spielen. Gerade im Talent Acquisition.
Sehr gut. Was genau meinen wir eigentlich mit KPIs? Key Performance Indicator ist das englische Wort dafür. Und KPIs sind für uns quantitative Messgrößen. Also einmal eine Zahl hinter einen Prozessschritt oder hinter einen Subprozessschritt gelegt. Verschiedene Arten von Analysen, die man durchführen kann, um zu sehen, wie effizient beispielsweise ist eigentlich mein Recruiting-Prozess. Hast du dem was hinzuzufügen, liebe Anjali?
Ja, wie ich verstanden habe, warum es relevant ist, diese Zahlen sich anzugucken. Wir wollen die ja nicht aufnehmen des Zahlenwillens, sondern nur wenn wir wissen, was wir machen, können wir steuern. Und das ist für mich immer dieser Punkt, wenn ich mit meinen Teams darüber geredet habe, warum wir denn jetzt noch was tracken müssen und warum müssen wir uns die extra Arbeit machen. Aber ich glaube, was mir immer ganz wichtig ist, ist dieses, wir machen das nicht, damit wir die Zahlen haben, sondern damit wir daraus Maßnahmen ableiten können und wissen, was wir tun und nicht blind sind.
180%ig. Da steigen wir gleich auch noch mal tiefer ein. Ich glaube, du hast die Antwort gerade schon gegeben, liebe Anjali, aber ich stelle dir die Frage jetzt trotzdem einmal. KPIs, nice to have oder must have für dich im Recruiting?
Also die Persona Anjali Mauer, die sich als HR-Enthusiastin darstellt, sagt natürlich, es ist ein must have. Allerdings möchte ich einschränken, es ist ein Must-Have ab einem gewissen Zeitpunkt. Also wenn ich sehr viel hire, wenn ich sehr groß hire, wenn ich vielleicht oft die gleiche Stelle hire. Wenn man gerade anfängt mit dem Thema und man gerade einen Prozess aufbaut und man gerade eine Personalabteilung aufbaut, hätte ich jetzt nicht gesagt, das Erste, was du haben musst, ist ein ausgefeiltes Reporting-System. Aber ich merke, während ich spreche, Annika, ist alles Bullshit, Must-Have. Weil selbst wenn ich ganz, ganz klein bin, sollte ich zumindest mal eine Idee davon haben, wie lange ich brauche, um die Stelle zu besetzen. Also neue Antwort, must have, die Auswüchse ist vielleicht debatable. Aber eigentlich brauchst du es immer, gerade in der Talent Acquisition.
Finde ich auch und stimme ich dir absolut zu. Ich finde auch da Henne- und Ei-Thema. Ne? Also wenn ich keine Stellenausschreibung habe, für die ich jemanden suche, brauche ich dann zwingend das ausgeklügelste KPI-Dashboard, mit dem ich arbeite? Nein, brauche ich nicht. Aber zumindest, wenn ich anfange, erste Stellen eben nach außen zu geben, anfange zu rekrutieren, dann finde ich, sollte ich an der Stelle auch mit KPIs arbeiten.
Ich war heute Morgen laufen. Vielleicht ist es ein bisschen, ja, So sieht's aus. Vielleicht ist es ein bisschen damit zu vergleichen. Natürlich, wenn ich nicht auf den Lauf mich vorbereite, muss ich vielleicht nicht meinen Trainingserfolg tracken. Aber wenn ich wissen will, ob ich besser werde, ob ich was richtig mache, ob das wirkt, was ich mache, macht es natürlich Sinn zu gucken, wie viel schneller laufe ich jetzt auf meinen wilde Zahl 10 Kilometern. Vielleicht kann man es damit ein bisschen vergleichen. Wenn du niemanden einstellen musst, musst du auch nicht tracken, wie lange es dauert, bis jemand sich auf die Stelle bewirbt. Aber damit du mal eine Idee hast, ob das gut oder schlecht ist, würde ich zumindest mal nachfragen, wie lange hat es denn bei den anderen gedauert?
Ja, total. Wolltest du uns gerade noch mitteilen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass du 10 Kilometer heute Morgen laufen warst? Ich hoffe nicht. Ich war noch nie in meinem Leben 10 Kilometer laufen.
Und nächste Woche im Sportpodcast?
Okay, es lässt sie unkommentiert. Okay, ich finde ein Thema, was ich immer wieder beim Recruiting mir anschaue, und wir hatten ja schon mal Themen mit Recruiting ist keine Sales-Funktion, Recruiting ist Recruiting. Nichtsdestotrotz, finde ich, lässt sich der Recruiting-Funnel, also der Moment vom Erstkontakt mit einem Bewerber, einer Bewerberin, bis hin zu Unterschrift, extrem gut steuern, extrem gut, ich sag mal, quantitativ steuern. Und Recruiting ist hier wirklich im Vergleich mit anderen HR-Bereichen der dankbarste, in Anführungszeichen, was Zahlen, Daten, Faktenverfügbarkeit angeht und was auch die Möglichkeit angeht, aus KPIs super schnell sehr, sehr passgenaue Maßnahmen ableiten zu können. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich bin ganz bei dir gerade. Der ganze Bereich Talent Acquisition ist etwas, was man ganz wunderbar messen kann, wo es auch wunderbare Benchmarkings, also Vergleichszahlen gibt. Aber auch da, es gibt KPIs, die machen überhaupt keinen Sinn im Recruiting, beziehungsweise setzen für mich den falschen Anreiz. Da muss man einmal aufpassen, dass man nicht nur misst des Messens willen und dann einfach die Zahlen nie wieder anguckt, was ja auch gerne bei zum Beispiel Mitarbeitenden-Surveys passiert. Man fragt dann 1000 Daten von den ganzen Mitarbeitenden ab und macht aber gar nichts damit, außer sich die anzugucken.
Er muss die Sprache vom Business sprechen. Und insbesondere in Online-Unternehmen, gefühlt kann man ja auf Seite des Kunden jeden Atemzug mit KPIs hinterlegen im Marketing. So, jede Clickrate, alles. Wenn man dann als Recruiting dasteht und so sagt, ach du, mein Funnel, den steuere ich nach Bauchgefühl, kommt nicht so gut an. Ich habe hierzu vor kurzem mit meinem ehemaligen Kollegen Nils gesprochen. Nils ist im Revenue Operations tätig. Also was er macht, ist das ganze Thema Umsatz-Sales-Verantwortung und hier wirklich sehr, sehr quantitativ in die Richtung, wie optimiere ich dort eigentlich den Funnel und wie optimiere ich eben die Effizienz meiner Marketing- und Sales-Maßnahmen. Nils hat hier eine Business-Meinung für uns, die ich ganz gerne einmal als O-Ton für euch abspielen würde.
Hi, mein Name ist Nils Thiemann, ein alter Arbeitskollege und Freund von der Annika. Eins der Themen, worüber wir immer sehr viel gesprochen haben, ist, inwiefern es doch sehr viele Parallelen zwischen der Steuerung von Revenue-Teams und dem HR-Bereich, vor allem wenn es um die Recruiting-Pipeline geht. Vor allem drei Punkte, die ich, glaube ich, hier jetzt mal hervorheben möchte. Punkt 1 ist die Prozesskontrolle über die Pipeline-Vorhersehbarkeit. Punkt 2 ist der Einsatz eines idealen Profiles. Und Punkt 3 ist die Optimierung nicht nach Erstabschluss, sondern nach Retention. Punkt 1, um da jetzt einzusteigen. Natürlich wollen wir am Ende alle die finalen Outcomes im Umsatzbereich, den Umsatz und im HR-Bereich einen glücklichen neuen Mitarbeiter optimieren. Was wir im modernen Business aber wollen, ist vor allem die Prozesskontrolle zu haben, sprich, dass wir eigentlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersehen können, wie lange es braucht, um zu diesem Outcome hinzukommen und dann den Prozess auf Basis von gewissen Leading Indicators zu steuern. Sprich, wenn wir jetzt ein Beispiel anwenden, da sind das auch die Anforderungen eigentlich für uns im Business-Bereich zu sagen, hey, ich brauche 6 neue AEs zu dem Zeitpunkt, dass HR mir als Partner dann halt sehr klar sagen kann, hey, wir haben eine Average Lead Time von 45 Tagen dafür, können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Kandidaten geben und dass wir uns dann auch darauf verlassen können, genau wie wir im Umsatzbereich sagen können, auf Basis der Pipeline können wir den Umsatz zu dem Zeitpunkt grob erzielen. Punkt 2 war mit dem idealen Profil. Im Umsatzbereich arbeiten wir in der Regel mit was wir das Ideal Customer Profile nennen, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Kunden abschließen, die auch langfristig Retention zeigen werden und uns den langfristig besten Umsatz geben können, ohne viel Aufwand. Aus meiner Sicht im HR-Bereich genauso. Wir haben teilweise immer mit einem Ideal Seller Profile im Sales-Bereich gearbeitet, was auch unsere Art und Weise war, zu kodifizieren, wie die besten Kandidaten aussehen und danach entsprechend diese Kriterien in den Recruiting-Prozess zu übersetzen, um genau nach diesen Kriterien zu testen und eben nicht immer nur irgendjemanden jetzt grob einzustellen oder weil man die Person halt irgendwie grob mochte. Der dritte Punkt, wie ich angesprochen hatte, ist eben nicht nach Erstabschluss, sondern nach Retention zu optimieren. Dies ist gerade jetzt in SaaS-Unternehmen wichtig, weil da der Umsatz auf einer kontinuierlichen Basis gemacht wird. Aus meiner Sicht, im HR-Bereich ist das genau der gleiche der Fall. Würden wir nur danach incentivieren, sozusagen den Erstabschluss zu machen, den Kandidaten reinzukommen, wir aber nach 6 Monaten entweder von Unternehmensseite oder Kandidatenseite aus merken, das ist nichts, dann ist das aus meiner Sicht ein großer Fehler. Und auch hier sollten wir darauf achten, dass wir alles optimieren danach, einen langfristigen, glücklichen Mitarbeiter zu haben, der auch uns als Unternehmen ja helfen kann, das Unternehmen nach vorne zu bringen.
Bei mir kann ich es 1:1 unterschreiben, egal in welchem Umfeld ich war. Die Sprache, in der wir über Recruiting sprechen und über Effizienz und über Erfolg, ist am einfachsten zu, ich sag mal, versachlichen, wenn man KPIs benutzt.
Insgesamt hat der Nils recht und wir hatten es auch in der Erwartung an HR-Folge von der Anke ja gehört, dass HR auch wie eine Business Unit geführt werden muss und dass es relevant ist, dass man da Transparenz hat. Und ich glaube, gerade im Recruiting ist das essentiell zum einen, damit wir wissen, was wir machen und macht das Sinn. Meine Erfahrung ist aber auch, dass ganz viele Fachbereiche sich gar nicht vorstellen können, was eine Masse an Interaktion notwendig ist, bis du deine 5 Interviews hast. Dafür fand ich es immer total wichtig, dass man diesen Funnel wirklich dargestellt hat und gesagt hat, hey, wir haben 200 Bewerbungen, davon screenen wir alle, davon kommen dann 50 ins erste Interview. Es ist super wichtig für die Transparenz eben auch, damit auch das Team, das HR-Team sichtbarer werden kann und zeigen kann, was da drunter hängt. Und ich gebe dir total recht, HR spricht ganz oft die Sprache der Geschäftsführung nicht. Und die Sprache der Geschäftsführung ist nun mal sehr zahlengetrieben. Und es ist sowohl für HR als auch für alle Beteiligten einfach ein richtiger Professionalisierungsschritt, wenn da die richtigen Zahlen getrackt werden. Und ganz wichtig, auch proaktiv kommuniziert werden. Also nehmt euch diesen Raum in irgendwelchen Management-Meetings oder in Schurfixen, dass ihr diese Zahlen aufs Trapez bringt. Und zwar nicht, wenn jemand fragt.
Ja, komplett. Und auch da nochmal, was ist der Grund für diese Zahlen? Bevor wir da reingehen und sagen, welche Zahlen machen überhaupt Sinn? Ich selber finde, dass man auch einmal zeigt und Erwartungsmanagement betreibt, dass man sagt, um einen Bewerber, eine Bewerberin für diese Stelle zu bekommen, müssen erstmal beispielsweise x Personen im Active Sourcing kontaktiert werden, dann Personen durch Interviews und so weiter und so weiter. Ich nehme es aber auch sehr, sehr häufig wahr, dass der Fokus wirklich darauf liegt, boah, es ist so anstrengend, guck mal, wie viele Menschen wir eigentlich anschreiben, aber nicht auf den Maßnahmen. Also dieses Thema einmal zeigen, so was steckt da überhaupt für eine Anstrengung hinter, das zu tun. Das ist nicht euer einziges, warum ihr KPIs erfasst, sondern zu sagen, an welchem Punkt im Prozess haben wir beispielsweise Schwachstellen, welche ziehen sich. KPIs sind nicht dafür da, zu zeigen, das Leben ist total schwer und es ist ganz anstrengend zu rekrutieren. KPIs sind auch nicht nur dafür da, um möglichst shiny nach außen zu treten und zu sagen, Recruiting läuft super bei uns, sondern es ist auch vor allem für euch in der HR-Abteilung A, um zu kommunizieren und um B auch sagen zu können, folgende Maßnahme leite ich ab und nicht nur, oh, ich habe das Gefühl, wir könnten noch mal mehr in Sourcing gehen, sondern zu sagen, in unserem Bewerberfunnel haben wir an folgender Stelle zu wenig Eingänge, deswegen bin ich der Meinung, wir müssen hier noch mal die Kapazität im Sourcing erhöhen, ist genau das, was Angeli sagt, einfach eine ganz andere Sprache, wenn ihr über sowas mit Geschäftsführung sprecht, wenn ihr über sowas mit Hiring-Managern sprecht und verschafft euch auch hier neben dem schönen Business-Alignment einfach auch Sichtbarkeit und Mehrwert, den ihr schafft. So, bevor wir in die KPIs einsteigen, haben Sie was hinzuzufügen, Frau Mauer?
Ja, wo du gerade gesagt hast mit dem Hiring-Manager und in der Kommunikation, da würde ich gerne noch ergänzen, ihr guckt auf die KPIs, ihr merkt, es passt irgendwas nicht, weil ihr in irgendeinem Schritt zu viele Leute verliert, teilt auch diesen Prozess mit dem Hiring Manager. Also sagt, lass uns ein Beispiel nehmen, sagt zum Hiring Manager, wir haben gesehen, wir verlieren auffällig viele Leute im Vergleich zwischen dem ersten Cultural Fit Interview oder dem HR Interview und dem Interview, das dann der Fachbereich führt. Erfahrungsgemäß kommen da, weiß ich nicht, 70% bei euch weiter, in eurem konkreten Fall jetzt sind es nur 50. Und dann redet ihr mit dem Hiring Manager darüber, was das zum Beispiel sein kann. Sind vielleicht irgendwelche Must-Have nicht bewusst, die die Stelle hat? Gibt es ein Kommunikationsproblem? Und schon steht ihr ja nicht mehr als ausführende Koordinationsperson da, sondern ihr seid ja jemand, der richtig wertschöpfende Arbeit dann leistet, der richtig den Prozess besser macht. Was der Vorteil, zum einen spart ihr euch wahrscheinlich 20% der Interviews oder dem Fachbereich und ihr wirkt ja viel kompetenter und damit seid ihr auch wieder sichtbarer. Win, win, win.
Könnte ich nicht mehr unterstreichen, was du da sagst, und ich starte meine nächste Frage. Ich muss schon wieder leicht grinsen. Liebe Anjuli, reicht es denn aus deiner Sicht, dass man ausschließlich sich Time to Hire und Time to Fill anguckt? Oder gibt es da noch ganz viele andere KPIs entlang des Prozesses?
Nee, reicht. Ich habe gelernt.
man braucht im Talent Acquisition 2 Kennzahlen und dann ist auch gut.
Reicht. Nein, natürlich nicht. Ich möchte überhaupt gar nicht so eine allgemeine Antwort geben mit das reicht oder das reicht nicht, weil ich glaube wirklich, es ist super relevant, was man mit diesen Daten herleiten will. Mein Gefühl wäre jetzt auch, ja, zwei Zahlen sind ein bisschen wenig, aber besser als nur eine Zahl. Würdest du so weit gehen, Annika, dass du sagst, du hast jetzt die Top 5, 7, 10, die man haben muss?
Ich selber muss sagen, time to hire, time to fill, ich finde das wahnsinnig gute, übergeordnete Kennzahlen, auf denen man einmal auf ganz hoher Flughöhe draufschauen kann und sagt, wie ist eigentlich gerade die Lage im Recruiting? Lass uns kurz erklären, was Time to Hire und Time to Fill bedeutet. Nummer eins, Time to Hire beschreibt den Prozess von der Öffnung der Stelle. Also ihr habt die Stellenausschreibung fertig und veröffentlicht diese und startet in den Suchprozess, bis zu dem Moment, wo Kandidat oder Kandidatin den Vertrag unterschrieben haben und quasi zugesagt haben, zu euch zu kommen. Dann gibt's die zweite Kennzahl, Time to Fill. Wie unterscheidet sich diese? Startet an einem ganz ähnlichen Punkt, aber geht noch ein kleines Stückchen weiter. Und zwar bis Kandidat und Kandidatin bei euch angefangen haben. Warum macht das so einen starken Unterschied? Kündigungsfristen, die letztlich da reinspielen, gerade wenn ihr auf seniorigeren Leveln sucht, wo auch eine Kündigungsfrist im Zweifel mal 6 Monate oder länger sein kann, ist das wahnsinnig aufschlussreich. Plus auch da ist es natürlich aufschlussreich, um Erwartungsmanagement zu betreiben und zu sagen, naja, wir können die Person super schnell finden. Nichtsdestotrotz, bis sie dann auch wirklich hier sitzt, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, weil auf dem Level hat man keine Kündigungsfrist mehr von 4 Wochen.
Ja, beziehungsweise, Entschuldigung, für mich ist die Time to Hire relevant, wenn es darum geht, wie performt mein Team, wie performt die Stellenanzeigen, machen wir das Richtige, also ist der Weg richtig. Das Time to Fill habe ich so noch nie benutzt, allerdings habe ich es schon oft mal benutzt, um Hiring-Managern und Management-Teams zu zeigen, Leute, wir brauchen 42 Tage, aber es ist eben plus diese 3 Monate, weil das wird gerne vergessen. Natürlich muss man in der Kommunikation mit Hiring-Managern beurteilen, viele Leute haben Kündigungsfristen und die müssen mit eingeplant werden. Und man kann nicht planen, wir machen mal einen Speed-Bonus oder wir überreden die Person, dass sie früher anfängt. Zum einen finde ich das einfach nicht gut. Und zum anderen, das sagt auch viel über dich aus. Also wenn du deine Kündigungsfrist jetzt für mich verkürzt, also dich irgendwie rausschlawinerst oder mogelst, damit du früher bei mir anfängst, warum machst du das nicht in 3 Jahren auch bei mir? Und machst du dann da eine saubere Übergabe?
Genau, richtig.
Ja, also ich habe immer gesagt, ich möchte das sauber übergeben. Und es war für mich eher eine Red Flag, wenn Kandidaten gesagt haben, ja, ich krieg mich da schon raus. Im Härtefall mit dem gelben Schein. Wäre ich immer ganz vorsichtig.
Sehe ich haargenauso. Und Ich habe auch eher übergeordnet, sage ich mal, auf die Time to Hire geschaut, Time to Fill eben, um zu aufzuzeigen, es gibt noch eine Kündigungsfrist hinten dran, plus noch für einen weiteren Fall. Und zwar, wenn man eine Personalkostenbudgetplanung macht, weil wenn man dann sagt, ab wann wird denn das Budget überhaupt relevant, dann macht es nochmal auf ein Jahr betrachtet einen riesengroßen Unterschied, ob ich sage, okay, Time to Hire, im Schnitt wird die folgende Stelle, die budgetiert ist, an Datum X anfangen, oder ob man dann sagt, realistisch, bis die Person mich auch in Anführungszeichen Geld kostet, weil sie startet, da nimmt man dann eher die Time to Fill. Also das waren so die Gründe, wo ich drauf geschaut habe.
Darf ich da einmal passend dazu eine Frage stellen?
Natürlich.
Und zwar gerade, wo du das sagst mit dem Personalbudget. Ich hatte ganz, ganz oft die Diskussion und mein Gehirn fand es einfach unlogisch. Wir hatten ein Jahresbudget und sagen wir, das Gehalt war eingeplant mit 60.000 für die Person. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das heißt, wir zahlen 5.000 Euro pro Monat. Und dann kam ganz oft Hiring Manager, ein bestimmter Hiring Manager, und hat gesagt, ja, aber wir stellen die Person ja erst im Juni ein und haben die aber von Anfang an budgetiert, dann können wir der ja doppelt so viel Gehalt geben, weil das fällt ja gar nicht, also das macht ja das Budget nicht kaputt. Und dann stand ich da immer und habe gesagt, ja gut, aber wir kündigen die Person ja nicht nach 6 Monaten oder reduzieren ihr das Gehalt zurück.
100%.
Es war ganz oft so, dass es irgendwie relativ viele Leute versucht haben zu pullen. Also zum einen mit der Time to Fill irgendwas zu schieben und zu sagen, ja, die kommen ja dann und dann erst im Personalbudget. Oder wie gesagt, halt diese total witzigen Rechnungen zu machen. Ja, wir sind ja nicht über dem Budget, weil wir haben die ja noch nicht gekündigt. Ich habe es immer so gesagt, ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt mal vom Worst Case in Anführungsstrichen aus. Die Leute sind die ganze Zeit da und es gibt keine Kündigungsfrist und das Budget wird voll ausgeschöpft und wenn nicht, ist ja auch gut. Aber diese Rechnung mit, ja, der kommt ja erst zum September und wir hatten den ja schon länger eingeplant, aka Recruiting war zu langsam, das fand ich immer ein bisschen short-sighted.
Ich hatte zum Glück diese Diskussion noch nicht, aber muss sehr schmunzeln. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas irgendwann in meinem Leben auch nochmal kommen wird. Es gibt doch gerade diesen Trend, da muss ich jetzt dran denken, ohne dass ich das jetzt despektierlich meine, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Anjuli, gerade bei TikTok, Girl Math. Ich finde es ungeil benannt, nichtsdestotrotz beschreibt es ja, sich Dinge schön zu rechnen, die eigentlich keinen Sinn machen. Und ich finde, das ist so ein komplett gutes Beispiel dafür.
Ja, ich habe kein TikTok und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie fantastisch ich die Namensgebung von diesem Trend finde, weil sonst reden wir nicht über HR ungeschminkt, sondern über Anjuli rastet aus wegen dummen Vorurteilen und das möchten wir nicht.
Und ganz kurz, es gibt ja noch für alle Menschen, die diese Folgen nicht kennen, Anjuli und ich haben uns sehr ausgedehnt über das Thema Vorurteile und Stereotype unterhalten. Wer jetzt an dieser Stelle denkt, hä, warum ist Girl Math denn so schlimm, was regen die beiden sich denn so darüber auf, hört in diese beiden Folgen rein. Also, wir sind Time to Hire, Time to Fill, übergeordnete KPIs. Jetzt fragen wir uns, was genau machen wir eigentlich, wenn wir merken, unsere Time to Hire wird zunehmend schlechter.
Ganz so, kurz, schlechter bedeutet immer länger für dich?
Ja, genau. Plötzlich brauche ich doppelt so lange, um eine Stelle zu besetzen. So, das ist so ein typischer Moment, wenn man sagt, man hat bisher nie KPIs ins Detail aufbauen müssen. Das ist häufig so ein Moment, wo man liefern muss und sagen muss, woran liegt das denn überhaupt? Und dann zu sagen, ich habe das Bauchgefühl, das, keine gute Idee. Das heißt, wir gehen jetzt einmal mit euch in den Funnel und sagen einmal entlang des Bewerbungsprozesses, was macht denn wo und wie und wann Sinn zu erheben?
Für alle die, die nicht ganz so tief im Kennzahlenspiel drin sind. Der Funnel, das kommt ursprünglich aus dem E-Commerce oder vielleicht sogar aus dem gesamten Verkauf, wo man einfach guckt, also bei einem Funnel, das ist Trichter, liegt das Ziel da drin, aus einem Interessenten einen wertvollen Kunden zu machen, indem man schaut, an welchen Berührungspunkten wird der Funnel enger, also verliere ich Interessenten, bis sie Kunde geworden sind. Und diese Idee des E-Commerce hat man sich, wie ich finde, völlig logisch und richtig, auch fürs Recruiting überlegt. Also der Sales-Funnel ist jetzt, oder Marketing-Funnel ist jetzt ein Kandidaten-Funnel geworden und folgt der gleichen Logik.
Vielen Dank für die Ergänzung. Aber fangen wir beim allerersten Schritt an. Ich schreibe eine Stellenausschreibung aus. Jetzt habe ich das gute Stück bei mir auf der Karriereseite. Jetzt habe ich die vielleicht nochmal hier unter und dort auf verschiedenen Stellenportalen ausgeschrieben. Und jetzt weiß ich, die Besetzung von dem Ganzen ist schwierig. Das heißt, ich habe nochmal jemanden, der aktiv auf Kandidatensuche geht. Was sind hier Themen, wo ich sage, die muss man zwingend nachhalten auf diesem Schritt? Liebe Anjali, willst du einmal starten?
Wenn ich dir richtig gefolgt bin, sind wir ja auf der obersten Ebene des Funnels und wollen möglichst viele Leute haben, die Interesse auf die Stelle signalisieren, korrekt? Und das heißt für mich, ich müsste einmal gucken, welche Bewerbungen gehen über mein Bewerbungsportal ein. Aber ich muss auch mit reinrechnen. Oder machst du dafür einen eigenen Funnel? Das weiß ich nicht. Wie viele Leute sind durch die aktive Akquise aufmerksam geworden auf die Stelle? Also sprich, man bräuchte praktisch diesen proaktiven Funnel, also alle, die sich selbstständig bewerben und die, die angesprochen wurden. Packst du die zusammen oder wie machst du das?
Ganz genau. Wir schauen uns einmal im allerersten Schritt an, wie genau sieht der ganze Pool, also alle Bewerbenden, die sich im ersten Schritt der Stelle befinden, aus. Und dann haben wir so verschiedene Kategorien. Dann sagen wir einmal, wie viel Prozent davon sind proaktiv über unsere Karriereseite gekommen? Wie viele Personen sind über ein Stellenportal gekommen? Beispielsweise Stepstone,
LinkedIn.
LinkedIn-Jobs, verschiedene Kategorien.
Mitarbeiterempfehlung, würdest du da auch reinpacken?
Mitarbeiterempfehlung haben wir auch. Das ist ein weiterer Kanal. Plus das ganze Thema, wie viele Personen wurden in der aktiven Ansprache, also dem Active Sourcing, erreicht. Und hier schauen wir auch wirklich super granular da drauf und sagen, wie viel Prozent kommen denn wie, wann und wo über welche Stellenbörse eben zu uns. Weil auch da, kleiner Tipp, Stellenanzeigen zu schalten, je nach Börse, kann wahnsinnig teuer sein. Es gibt auch kein Rezept für alle Stellen, die man dort schaltet. Es macht total Sinn, an dieser Stelle auch zu sagen, bringt mir das eigentlich letztlich was, diese Stelle dort zu schalten? Das heißt, so gehen wir den ersten Schritt an.
Ich finde es einen total wichtigen Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, was du gesagt hast, dass man alle die Menschen, die sich interessieren für die Stelle, auch nochmal clustert. Weil Abraham Maslow hat mal gesagt, if the only tool you have is a hammer, you need to see every problem as a nail. Wenn du nur ein Hammer als Werkzeug hast, muss ja jedes Problem ein Nagel sein. Ganz oft denkt man, die einzige Lösung für die Besetzung einer Stelle ist zum Beispiel Headhunter oder ist die Stellenausschreibung auf Stepstone. Aber in der Sekunde, wo ich gucke, wie viel kommt denn über Mitarbeiter werben Mitarbeitende? Wie viel kommt denn über Active Sourcing? Was kommt vielleicht über eine ganz andere Ecke? Bin ich ja auch viel offener auf einmal für neue Ideen. Ich sehe ja überhaupt erst, dass vielleicht es nicht reicht, nur auf Stepstone zu bewerben. Und das finde ich nochmal ganz, ganz tolles Beispiel dafür, warum es Sinn macht, KPIs sich anzugucken, weil ihr auch einfach selber merkt, wo ihr euch selber limitiert und wo ihr vielleicht noch neue Ideen haben könnt, auf die ihr gar nicht kommt, weil ihr gar nicht wisst, dass ihr nur Nägel anschaut. Und vielleicht ist ja der Hammer gar nicht das Tool, was ihr braucht, um diese Metapher einfach sehr hart totzureiten.
Das ist ein hervorragendes Beispiel immer wieder dafür, dass man saubere KPIs aufziehen sollte, um saubere Rückschlüsse zu ziehen. Jetzt starten wir doch einfach mal und sagen, wir gehen davon aus, dass wir im Unternehmen grob für alle Stellen einen ähnlich stufigen Prozess haben. So, jetzt gibt es natürlich immer Ausnahmen, wo man sagt, da sind weniger Prozessschritte, da sind mehr, aber gehen wir jetzt einfach mal für die Einfachheit aus. Wir haben ein erstes Kennenlernen-Intro-Interview, danach haben wir nochmal einen fachlichen Deep Dive und danach ein finales Gespräch mit der jeweiligen Bereichsleitung oder Geschäftsführung, je nach Stufe.
Und mieten wir the Team?
Bitte?
Ich möchte, dass wir auch das Team kennenlernen in unserem Standardprozess.
Okay, dann gibt das Schritt Nummer 4, um Dankeschön. Zu sagen, Danach lernt man das Team kennen und dann Schritt Nummer 5, wir haben Vertragsabsprache. Das ist gerade unser Bewerbungsprozess. Jetzt nehmen wir diesen Pool an Bewerbenden und schleusen den letztlich dadurch und sagen dann entlang dieser verschiedenen Stufen, wie viele Personen aus diesem Pool am Anfang kommen und schaffen es eigentlich in welche Stufe. Und eine Thematik, um hier den Punkt von Anjuli nochmal aufzunehmen, welche ich ganz, ganz wichtig finde, welche Kohorte schafft es eigentlich vermehrt in welche Stufe? Was bedeutet das?
Ja, super gut. Natürlich nicht nur auf die Zahlen gucken, sondern deswegen ist es deine Lieblingsfolge, meine bald auch.
Richtig. Was meine ich damit? Wenn ich sage, ich habe total viele Menschen, die bewerben sich proaktiv oder die kommen aufgrund einer gewissen Seite erstmal rein und bewerben sich auf die Stelle. Und ich sag, boah, das sind ja irgendwie 75% aus dem Pool, kommt nur über diese eine Seite. Und dann schaue ich mir diese 75% an und stelle fest, von denen übersteht aber niemand das erste Interview oder schafft es gar noch irgendwie bis zum letzten Interview, dann merkt man, man hat da ein Problem. Und das Problem kann entweder sein, die Stellenausschreibung ist schlecht aufgesetzt und spricht einfach falsche Kandidaten, Kandidatinnen an. Oder aber ich merke, ist das vielleicht doch nicht die richtige Zielgruppe auf dieser Seite, wo ich ausschreibe, macht das gerade Sinn, da Geld rein zu investieren? Dann sieht man zum Beispiel im Umkehrschluss gerade viele Profile aus der, ich sag mal, aktiven Ansprache, also dem Active Sourcing, schaffen es aber in den letzten Interviewschritt. Dann kann man da schon sagen, okay, nehme ich das Budget, was ich zum Beispiel in diese Stellenanzeigen packe, nehme ich das und stock dafür nochmal weiter das Sourcing auf, damit ich noch mehr Profile entsprechend so aufbauen kann. Habe ich nochmal Stellschrauben an der Stellenausschreibung? Ist die vielleicht doch nicht so selbstsprechend, wie ich immer dachte? Das ist der Moment, wo wirklich diese KPI-basierte Betrachtung zwingend notwendig ist.
Richtig, richtig gut. Und ich glaube, das sollten wir mit noch nach vorne nehmen, als wir eben gesagt haben, warum ist es wichtig, KPIs zu erfassen? Und es ist natürlich, dass du weißt, was du tust, dass du guckst, wie viel Arbeit steckt da überhaupt drin, dass du besser vor dem Hiring Manager auftreten kannst oder der Hiring Managerin. Es hilft auch, um dein eigenes Bild zu machen, was die Ressourcenverteilung auf zum Beispiel Stellenausschreibungen geht, weil wir erinnern uns alle die steppenden Steine. Super teuer. Und man muss sich eben überlegen, kriege ich die Leute damit, die ich darüber brauche, oder kriege ich es viel besser über zum Beispiel eine LinkedIn-Anzeige, die von meinen Mitarbeitenden geteilt wird? Oder muss ich vielleicht im Honigtopf was schreiben, weil ich das haben möchte? Zum einen erwarte ich nicht von einem Recruiter, gerade von jemandem, der neu in dem Beruf ist oder einer Recruiterin, die relativ neu sind, dass die aus dem Kopf wissen müssen, das funktioniert für die Stelle, die Entwickler hängen immer darum, sondern ich glaube, es ist richtig gut, wenn man sich das einmal im Kosten-Nutzen mathematisch anschaut, auch um eine bessere Argumentation zu haben, weil ich erinnere mich, ist jetzt auch 10 Jahre her, wenn ich gesagt habe, ich hätte gerne 1.000 Euro für eine Stellenausschreibung, je nachdem, wo du bist, ist es nichts, wo jemand sagt, ja komm, tob dich aus. Meine Erfahrung ist, das Beste ist eigentlich schon Mitarbeitenden werden Mitarbeitende. Und ich finde ja, das ganze Social-Media-Stellenausschreibung läuft hervorragend.
Ja, es kommt total auf Unternehmen und Stelle an. Deswegen, ich kenne es tatsächlich auch in Teilen so. Das wäre, glaube ich, was läuft wo, in welcher Branche und auf welcher Stelle. Wahrscheinlich irgendwie eine neue Folge oder ein kleines Benchmarking-Projekt wert. Aber lass uns doch mal in die Schritte reingehen. Und ich
wollte nur einmal ganz kurz sagen, wir haben ja auch die Folge Hiring Outside der Schreibtischbubble. Und da sprechen wir auch ganz viel darüber, dass eben der LinkedIn, hey, wollt ihr alle mit mir zusammenarbeiten? Und bei uns ist so cool, dass das sehr gut funktioniert für einen gewissen Bereich. Aber gerade wenn du HandwerkerInnen suchst, dass das nicht die Art ist. Aber wir machen noch eine interne Cross-Promo. Hört euch die Folge auch nochmal an. So, in den Funnel. Ich bin da.
Ich würde jetzt einmal genau im Zuge der Effizienz sagen, wir haben jetzt die verschiedenen Schritte von Erstinterview bis zum letzten, ich sag mal, fachlichen Interview. Jetzt bin ich auch da wieder Freundin davon, nicht nur die Kohorten und nicht nur zu tracken, wie viele Personen kommen wo rein, sondern mir auch nach jedem Schritt einfach einmal anzuschauen, wenn jemand rausfliegt, was sind denn hier die Gründe? Und dabei meine ich auch da nicht qualitativ 200 verschiedene Gründe aufzumachen, weil damit ist man so wenig steuerbar unterwegs. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, sondern auch da Kategorien einzuführen. Woran lag es denn? Ist es ein Personal Fit? Hat fachlich was nicht gepasst? War der Case schlecht bearbeitet? Gehaltsvorstellungen zu hoch? Das sind alles Themen, die helfen euch und die ermöglichen euch, wieder Rückschlüsse zu ziehen auf eure Stellenausschreibung, auf eure Suchstrategie, auf Hiring-Manager-Trainings. Deswegen ist es so wichtig, da diese eine Ebene tiefer zu gehen und wirklich zu sagen, ich möchte das verstehen und nicht nur zu sagen, oh, wir haben alle diese KPIs, super cool und gut aufgesetzt, sondern ich möchte wirklich im Detail verstehen, woran liegt das, um besser zu werden, um eben meinen Prozess Schritt für Schritt für Schritt, während er läuft, durchzuoptimieren.
100%. Und es ist auch wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie HR Sichtbarkeit und wertschöpfende Arbeit machen kann. Weil es hängt nämlich alles zusammen. Ihr guckt also, warum springen mir die Kandidatinnen ab? Dann seht ihr, hey, ist noch nie passiert, die haben alle höhere Gehaltsforderungen. Also unsere Gehaltsbänder stimmen nicht oder das, was wir zahlen wollen, stimmt nicht. Das heißt, ihr könnt gucken, wie ist denn das Gehaltsband? Dann könnt ihr das Gehaltsband proaktiv anpassen. Und so seid ihr wieder diejenigen, die proaktiv sind und die Rahmenbedingungen steuern, wo nicht der Fachbereich kommen muss und irgendwann sagt, sag mal, Anjuli, meinst du nicht, wir sollten mal mehr bezahlen? Die springen alle ab wegen dem Gehalt. Ihr könnt da proaktiv sein und ihr habt ja die Daten. Und dann mikrofaul zu sein und zu sagen, ich nehme aber die Daten jetzt nicht auf, weil ich mir nicht die Mühe machen will, da einmal zu clustern, weil wie viele Sachen gibt's denn? Ja, Annika hat's ja schon richtig gesagt, es gibt fachliche Eignung, da kann man ja auch noch unterscheiden zwischen Sprache, inhaltlich, was auch immer. Dann gibt es persönliche Eignungen, also passt es ins Team oder was auch immer nicht und eben Gehalt, Relocation, das sind ja alles Themen. Und wenn ihr da die Daten habt, könnt ihr ja dann auch wieder zur Geschäftsführung gehen und sagen, hey, uns springen 70% der Bewerber ab und der BewerberInnen, weil die alle nicht ins Office kommen wollen. Ist ja eine ganz andere Grundlage, als zu sagen, ich habe das Gefühl, wir sollten mal eine hybride Arbeitsweise haben.
Wovon ich auch große Freundin bin, solche harten Fakten am Anfang im ersten Interview einmal abzuklopfen. Natürlich kann es dann immer noch sein, dass dir jemand am Ende des Prozesses sagt, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und irgendwie habe ich doch keinen Bock, so oft ins Office zu kommen. Wird immer Einzelfälle geben. Nichtsdestotrotz, diese harten Rahmenbedingungen, die Stelle ist zwischen X und Y budgetiert. Unsere Office-Policy ist folgende. Der Standort, an dem du eingesetzt wirst, ist folgender. Wirklich diese konkreten Dinge einmal abzuklären, erhöht eure Recruiting-Effizienz. Und das Thema, was Anjuli meint, zum Beispiel zu Remote, es bedeutet auch nicht, dass man dann sagt, oh Gott, der Markt bewegt sich aber in die Richtung, ich will eigentlich gar nicht meine Remote-Policy ändern, aber ich muss jetzt, weil die Zahl sagt mir das. Nein, das sagt sie nicht. Die Zahl sagt dann aber in dem Moment, ich entscheide mich bewusst dafür, meine Recruiting-Prozesse im Zweifel zu verlangsamen, weil es mir wichtiger ist und ich Präsenzpflicht im Office über schnelle Einstellungen priorisiere. Und das ist total fein. Aber es ist einmal eine bewusste Entscheidung, die getroffen wird und nicht mehr die Frage, aber warum dauert denn das so lange?
Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem, was du gesagt hast, mit, dass es euch ganz viel Zeit im Recruiting spart, wenn man die Themen abklopft. Wilder Vorschlag, Annika, schreib's doch einfach in die Stellenausschreibung. Schreib doch einfach rein, das ist das Gehaltsband. Wir erwarten, dass die Leute 3 von 5 Tagen im Office sind. Und außerdem musst du 20% Reisetätigkeit haben. I don't know.
Bin ich bei dir, aber ich finde auch, da gibt es immer noch Kandidaten, Kandidatinnen, die dann denken, auch wenn das als harte Fakten drinstehen, okay, das kann ich ja nochmal rausdiskutieren, wenn die mich total toll finden. Ich finde, das sind immer Sachen, die klärt man am Anfang einmal ab. Und so bewegt man sich durch den Funnel datenbasiert. Jetzt hatten wir gerade noch das Team kennenlernen. Auch hier finde ich wichtig, dann einmal zu sagen, gerade wenn ihr merkt, es gibt an diesem Schritt verschiedene Absagen. Was sind die Gründe dahinter? Pieks da rein.
Und auch gar nicht pöbelig. Also ja, gar nicht mit der Annahme, dass da der Fachbereich auf jeden Fall was falsch macht oder dass da auf jeden Fall irgendwer Schuld hat, sondern guckt doch einfach, was passiert denn da? Vielleicht sind das einfach Erwartungen, die nicht erfüllt werden können, weil nie drüber geredet wurde.
Jetzt oben bei dem Thema KPIs im Funnel, den allerletzten Schritt, der finde ich auch häufig stiefmütterlich behandelt wird, sich nochmal anzuschauen. Jemand hat ein Angebot auf dem Tisch liegen. Dann gibt's Möglichkeiten, es zu analysieren. Jemand sagt zu und kommt, jemand sagt ab. Warum sagt diese Person ab? Auch hier keine 200 qualitativen Gründe. Überlegt euch Kategorien. Was sind Gründe? Vertragsbefristung, Gehalt, ein anderes Angebot bekommen, ein Gegenangebot vom aktuellen Arbeitgeber bekommen. Es gibt verschiedene Kategorien, die man sich hier anschauen sollte, aber auch da, es reicht nicht, dass ihr auf dem Level unterwegs seid mit, ja, der Kandidat hat abgesagt, suchen wir weiter, sondern auch da bohrt zahlenbasiert rein und schaut euch wirklich immer wieder an, was sind die Gründe.
Eine Rückfrage dazu, nicht unbedingt KPI-Thema, aber Talent Acquisition und HR und Augenhöhe. Wann sagst du den anderen Hot Candidates ab? Also ihr habt 4 Leute im finalen Interview gehabt, einer hat ein Angebot gekriegt. Was machst du mit dem Rest und wann sagst du den ab? Und ich hätte gerne die HR ungeschminkt Antwort, nicht die, die alle BewerberInnen hören möchten.
Also natürlich sagt man dann nicht, bis das Angebot unterschrieben ist, anderen Kandidaten, Kandidatinnen ab. Ich persönlich bin Freundin davon, immer eine Deadline zu setzen. Es gibt immer Unterschiede. Also wenn jetzt jemand um die halbe Welt zieht, ja, für diesen Job, dann würde ich sagen, ich lasse nochmal ein bisschen mehr Bedenkzeit bei dieser Person. Wenn das ein Jobwechsel ist, beispielsweise auf juniorigem Level in der gleichen Stadt, in der gleichen Branche, dann setze ich die Deadline, bis wann sich die Person entscheiden muss, relativ kurz und sage, wir möchten irgendwie innerhalb von einer Woche verbindliche Rückmeldungen, um uns eben den Rest der Pipeline nicht zu verprellen. Was wir in der Zwischenzeit machen oder was ich nur extrem empfehlen kann an jeden Recruiter, an jede Recruiterin, bitte checkt mit den Kandidaten, Kandidatinnen ein. Es kann nicht sein, dass dann Leute irgendwie 2 Wochen dann warten. Dann war das finale Interview. Die Leute sind total gehypt im besten Falle und sagen, die Stelle war super, die Interviews waren super und dann hören sie 2 Wochen nichts und bekommen dann eine Absage dahingeschnoddert. Ihr müsst nicht sagen, hey, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, wir haben da eigentlich gerade jemand anderem Angebot gemacht. Du wärst nur 2. oder 3. Wahl an dieser Stelle und wir warten jetzt. Wenn die Person nicht kommt, dann kriegst du den Job und ansonsten nicht. Ganz dumme Idee. Es gibt aber x Möglichkeiten. Checkt mit den Leuten ein. Setzt auch von Anfang an schon mal realistische Deadlines. Wenn ihr Mittwoch sagt, wir melden uns bis diese Woche Freitag, dann habt ihr eine Erwartungshaltung auf der anderen Seite. Wenn ihr sagt, hey, wir haben noch andere Leute im Bewerbungsgespräch. Wir fanden die Gespräche mit dir super. Heute ist Mittwoch. Es wird sich jetzt noch ein paar Tage ziehen. Dann habt ihr Transparenz gezeigt. Ihr habt die Person abgeholt. Ihr verkauft euer Gegenüber nicht für dumm. Ihr habt für euch, für den Fachbereich Zeit gewonnen. Kommunikation ist der Kern von einem guten Prozess. Punkt.
Bin ich bei dir und mache ich auch als Personalabteilung so. Aber jetzt unter uns. Brauchst du wirklich eine Woche, um zu wissen, ob du den Job haben willst? Mm-mm. Also ich verstehe, dass man das machen muss und das ist auch okay und gerade das Szenario, da muss man umziehen und alles. Also ich weiß in der Sekunde, ich weiß, ob ich den Job annehmen will oder nicht und dann lese ich mir den Arbeitsvertrag durch und dann weiß ich, ist das eine Firma, wo ich arbeiten will oder nicht.
Bin ich bei dir.
Wir werden in der nächsten Staffel ganz viel drüber reden, liebe Freunde und Freundinnen. Der Arbeitsvertrag wird einfach so oft unterschätzt im Bereich der Candidate-Journey oder der Mitarbeiter-Journey. Das ist das allererste, wo ich mich so richtig mit dem Herzen des Unternehmens auseinandersetze. Da sind nicht die Happy RecruiterInnen, sondern das ist wirklich, wenn wir uns streiten, streiten wir uns so. Und da, finde ich, wird ganz oft fahrlässig schlecht mit umgegangen. Aber was ich sagen möchte, für mich ist das ein bisschen wie das Gegenstück zu den Bewerbern, die anrufen und sagen, hey, ihr habt euch noch nicht gemeldet, upsi, habe ich vergessen. Wenn mir Kandidatinnen immer wieder erzählen, dass sie noch eine Woche brauchen und noch mal 2 Tage.
Dann ist irgendwann aus.
Nee, vor allem, ich weiß, dass die nicht wollen. Und es ist ja auch okay.
Bin ich total bei dir. Ich bin nur Fan davon, nicht am Telefon zu sagen, hi, du hast den Job und bis abends hast du dich entschieden, danke. Sondern hier ist der Job, irgendwie bis Ende der Woche hast du Zeit. Ich rede hier aber auch da in der Regel von ein paar Tagen, bis das Angebot erlischt. Weil ich bin auch der Meinung, man weiß schneller, ob man einen Job machen möchte oder nicht. Zweitens, wenn jemand sich so schwer damit tut, ich weiß, wir sind alle sehr verbunden mit unserem Job, aber das ist eine Entscheidung, möchte ich dort arbeiten und nicht, spende ich eine Niere, ja oder nein? Möchtet ihr extrem unentscheidungsfreudige Mitarbeitende bei euch haben? Nein, möchtet ihr nicht. So, das ist Punkt 2 und Punkt 3. Wenn ihr das Ewigkeiten verstreichen lasst, ihr verbrennt euch damit gute Kandidatinnen und Kandidaten, die dann im Rest der Pipeline sind und die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand sagt, weil ich habe jetzt so lange gewartet, ich habe das Gefühl, ich bin zweite Wahl, ich bin jetzt raus, ich möchte das doch nicht, die steigt von Tag zu Tag.
Ich finde es persönlich total in Ordnung, gerade wenn das ein Jobangebot im HR-Bereich wäre, also für mich zum Beispiel, wenn mir jemand sagen würde, du, wir sind mit 2 Kandidaten in der Top-Auswahl, wir möchten dich aber noch im Prozess behalten, falls das nichts wird. Das hat mir mal eine Freundin erzählt, da hatte jemand angerufen und hat gesagt, es ist noch keine Absage und hat das ganz transparent gespiegelt. Und das wiederum finde ich eine total sinnvolle Sache auf Augenhöhe. Ich hätte da gar keinen Stress mit. Darf ich noch eine Sache sagen zu einer Zahl, die ich doof finde?
Mhm.
Und zwar eine Sache im Funnel, die gerne angeguckt wird, die ich nicht gut finde, ist die KPI besetzte Stelle. Es belohnt die falsche Sache, weil es sollte nicht darum gehen, dass die Stelle besetzt ist. Es sollte darum gehen, dass die Stelle mit der richtigen Person besetzt ist. Ich habe oft in OKR-Prozessen gehabt, dass dem Recruiting-Team als OKR reingeschrieben wurde, 4 von 5 Key-Stellen besetzt oder 80% der offenen Stellen weg. Und natürlich kann man das so machen und das sorgt auch dafür, dass Recruiting schneller einstellt. Meine Sorge wäre immer, dass Recruiting nicht die beste Person einstellt, sondern die, um den Bonus zu kriegen. Und das muss man sich einmal überlegen.
Bin ich bei dir.
Es wäre sinnvoller, sowas zu machen wie viel Interesse, also viele Bewerbungen generieren, weil it's a numbers game. Oder zu sagen, wenn wir viele Abbrüche haben im ersten Team-Interview, dass wir sagen, wir wollen das reduzieren und machen nochmal ein Hiring-Training. Da nochmal Folge 5 und 6 an mit der Daisy. Dieses KPI, du musst die Stelle besetzt haben, würde ich immer, also nicht nur nicht machen, sondern würde ich auch aktiv gegen argumentieren, wenn das jemand in einem OKR-Prozess machen möchte.
Ich möchte, wenn wir dabei sind, auch nochmal eine Zahl, eine KPI hinzufügen, die ich total doof finde. Nicht immer, aber in Teilen. Und zwar ist das das ganze Thema Cost per Hire. Eine Überschlagsrechnung machen, was hat mich die Person gekostet, die halte ich für hochgradig sinnvoll. Verkünstelt euch auf dieser Stelle aber nicht und versucht nicht, irgendwelche Scheingenauigkeiten zu schaffen. Wie messe ich denn an der Stelle noch eine Einarbeitungszeit von einer Person und so weiter und so fort? Für meine Begriffe, wenn man das ganz genau granular berechnet, müsste sowas mit da rein. Dafür könnte ich aber den kompletten Tag jemanden einstellen, der für jede Stelle das einmal ausrechnet. Das wird ja meine Cost per Hire dann auch wieder treiben, diese jeweilige Person. Von daher, das will ich noch mal kurz zu bedenken geben.
Man müsste ja streng genommen auch Opportunitätskosten reinrechnen. Also wie viel Nicht-Business generiere ich, weil die Person fehlt zum Beispiel. Und ich finde diese Perspektive durchaus sinnvoll, wenn man zum Beispiel darüber redet, holen wir uns ein Interim. oder holen wir uns einen Freelancer dafür? Dann finde ich total sinnvoll zu sagen, wir haben hier Opportunitätskosten, die verlieren wir. Cost per Hire, ich finde es eigentlich sinnig, den Zeitfaktor mal mit reinzurechnen, Annika, also auch von diesen Hiring-Managern, weil ich habe das Gefühl, das wird manchmal nicht bedacht. Da wird eben nur auf die Recruiting-Kosten an sich geguckt und natürlich muss ich gucken, dass wenn ich dir 50 Leute in dein Erstinterview schicke, du 50 mal eine Stunde verlierst.
Was ich jetzt entlang des Funnels einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen würde, bevor wir zum letzten Thema der Folge übergehen: KPIs haben keinen Selbstzweck. Ihr setzt euch nicht dahin und sagt, was ist das tollste KPI-Setting, was wir jetzt aufbauen können, einfach um zu zeigen, dass wir ein quantitatives Agile-Team sind. Nein, ihr habt gemerkt, jede einzelne KPI, auf die Anjuli und ich beispielsweise schauen entlang von so einem Prozess, erfüllt einen Zweck. Und einen Zweck auch nicht zu zeigen, wie schwer und gemein und sonst was unser Leben ist oder wie cool wir sind, sondern zu sagen, wie können wir besser werden? Sind wir effizient? Haben wir irgendwo Stellschrauben und Hebel? Dazu habe ich vor einiger Zeit mit dem lieben Thomas Kohler gesprochen. Und um euch nochmal zu zeigen, dass Anjuli und ich nicht die Einzigen sind, die diese Meinung haben, spiele ich euch jetzt einmal einen kurzen O-Ton von Thomas Kohler vor.
Thomas Kohler, CEO und Gründer von PeopleWise. Wir helfen Personalentscheidern durch kritische Hiring-Phasen, vor allem im Vertriebshiring, indem man spezialisierte deutschsprachige Vertriebsrekruter von mir bekommt, auf Zeit, in ganzen Teams, Einzelpersonen oder als Teilzeitpersonen, um eben kritische Hiring-Phasen zu überstehen. Das heißt, wir sind ein Management-Tool für Personalentscheidern, und das wird sehr, sehr, sehr gerne derzeit in Deutschland für Vertriebsrecruiting eingesetzt. KPIs werden oft falsch betrachtet. Wenn man denkt, man muss reporten, dann ist das eigentlich etwas Gutes. Warum? Weil man dann Erkenntnisse hat, mit denen man etwas machen kann. Zum Beispiel, um zu erklären, aufgrund von Daten und Fakten ist das und das und das realistisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel das schneller erreichen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Zahlen beeinflussen können, indem wir zum Beispiel mehr Ressourcen bekommen oder mehr Zeit von Hiring Manager für Interviewing bekommen. Das bedeutet, man muss die Zahlen spielen lassen, um gewisse Entscheidungen zu challengen, durchzubringen und wie ein Partner, Berater auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, um Lösungen zu liefern. Das heißt, durch Daten bekommt man Einfluss.
Letztes Thema dieser Folge. Wir versprechen euch, wir bleiben kurz und knackig. Dashboards oder PowerPoint-Slides. Ich selber versuche, diese ganze PowerPoint-Folienschlacht zu vermeiden. Entweder man hat eine Recruiting-Lösung, man hat mittlerweile ganz gute Reporting-Funktionalitäten, mit denen man sich solche Reports einstellen und vorkonfigurieren kann. Ansonsten gibt's auch, egal ob man eher mit Google-Produkten im Unternehmen arbeitet, ja, Google Data Studios funktionieren wunderbar, um sich ganz, ganz tolle Dashboards zu bauen und das wirklich ohne viel Geld. Ihr braucht nicht zwingend ein riesengroßes Software-Investment, um gute KPIs zu erheben. Nutzt die Zeit, die ihr sonst nutzen würdet, um Zahlen auf Folien zu kopieren, doch bitte dazu, euch schöne Dashboards zu bauen. In Google Data Studios, es gibt in Microsoft, es gibt verschiedenste Lösungen, die mit so den gängigen Tech-Lösungen funktionieren. Im Zweifel setzt euch einmal ein gutes Excel auf, wo ihr Daten, Exports reinzieht und ihr euch dann einmal vorne auf einem Output-Sheet das Ganze visualisieren. Das schafft mehr Genauigkeit, das schafft weniger nach hinten historisch zu gucken, sondern wirklich das Ziel sollte sein, möglichst in Echtzeit zu tracken und zu sagen, wo kann ich besser werden, wo muss ich nochmal justieren. Und das klappt einfach am besten auf einem Dashboard, anstelle, dass man sagt, ich gucke da nur mal monatlich drauf. Wie ist deine Meinung dazu, Anjuli?
Ich wollte gerade schon sagen, meine Antwort ist immer nicht PowerPoint. Auch so generell. Wenn es eine Alternative gibt, bin ich immer gegen PowerPoint. Ich sehe das ganz genauso. wie du gesagt hast, es gibt Studio Locker, also die Google-Lösung. Es gibt aber auch die Option, macht es mit einer Excel-Tabelle und einem Graphen. Also da bin ich total bei dir. Für mich immer ganz wichtig noch zu dem Thema, bedenkt bitte, ihr befasst euch die ganze Zeit mit diesen Zahlen. Macht diese Dashboards und diese Übersichten nicht so, dass nur ihr die versteht. Das Ziel ist, dass auch der Gegenüber, der vielleicht nur einmal da drauf guckt im Monat, weil ihr das mit zum Surefix bringt, das versteht. Also macht es nicht zu kompliziert, macht es nicht zu überfancy. Überlegt euch, was ist die Message, und ihr könnt ja auch Backup-Dashboards haben. Und für all die, die jetzt denken, ja, aber wie soll ich das denn darstellen? Ich habe doch nur die Zahlen. Es gibt auch ganz, ganz tolle Vorlagen. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Ihr müsst nicht das super kreativ darstellen, sondern wichtig ist, man sieht, es kommen 100% oben rein und am Ende sind wir bei 0,2. Und dann frage ich mich, ist 0,2 gut oder nicht? Und wenn ich sehe, hey, bei allen anderen ist es 3%, dann gucke ich noch mal rein. Ach, das war schön.
Das war super schön.
Ich bin ganz KPI beseelt.
Ich möchte noch als allerletzte Amtshandlung in dieser Folge noch einen weiteren O-Ton einspielen, und zwar vom Rico. Mit ihm durfte ich eine ganze Weile zusammenarbeiten bei About You. Er ist im Team von der lieben Desi. Rico baut die besten Dashboards, kann ich nicht anders sagen. Und Rico würde euch einmal in Kürze mitnehmen, warum macht Sinn, ein Dashboard zu bauen, nicht auf KPIs zu schauen, und was kann man eigentlich aus so einem Dashboard noch so rausholen, um sich das tägliche Leben zu erleichtern.
Moin, mein Name ist Rico. Ich habe 10 Jahre Erfahrung im Bereich HR, unter anderem im Bereich HR Analytics aus Scale-Up-Unternehmen wie unter anderem FreeNow, Infarm oder About You. Nach meiner Erfahrung kann extrem viel im Bereich HR Analytics bereits mit günstiger oder bereits gekaufter Software erledigt werden. Vor allem Google-Produkte bieten mit Google Sheets in Kombination mit Looker Data Studio eine sehr extreme und starke Software-Kombination an. Zudem bin ich wirklich der Überzeugung, dass man extrem viel mit Excel bzw. Google Sheets selbst schon erreichen kann, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, in welche Richtung die HR Analytics-Strategie überhaupt als Firma gehen soll. Zweitens, wie sollen Dashboards genutzt werden? Meiner Meinung nach sind Dashboards nur gut, wenn sie genutzt werden. Punkt. Das heißt, dass Dashboards immer irgendeine Frage beantworten müssen. Ohne genaue Fragestellung dienen Dashboards und Zahlen meistens nur der Befriedigung von Neugier. Ich unterscheide hauptsächlich zwischen 2 Arten von Dashboards. Die ersten sind Dashboards zum täglichen Arbeiten, zum Beispiel eine Übersicht über Kandidaten im Recruiting mit deren Status. Und zweitens Dashboards für Projekte zum Treffen von einmaligen Entscheidungen, zum Beispiel eine Analyse von der Turnover Rate mit entsprechenden datenbasierenden Fehler-Ursachen-Analysen. Zum dritten Punkt, warum sind Dashboards besser als Slides? Das ist eigentlich relativ einfach. Dashboards sollten sich in einem regelmäßigen Tonus selbst aktualisieren oder aktualisiert werden, damit die Daten auch richtig Einfluss nehmen können auf das tägliche Arbeiten. Daher ist es super wichtig, möglichst viel manuelle Arbeit ständig wegzurationalisieren. Und das Pflegen von Slides ist einfach super hinderlich und meiner Meinung nach auch ganz oft eine Spaßbremse im Bereich HR Analytics. Zudem, Dashboards fördern einfach super krass Self-Service. Jeder kann sich selbst bedienen idealerweise. Und mit entsprechender Automation füllen sich die Dashboards in regelmäßigen Abständen einfach selbst mit frischen Daten.
Ihr habt gemerkt, wir haben heute unfassbar viel geredet. Ich glaube, nach heute ist das auch Anjulis Lieblingsthema im Talent Acquisition. Meins ist es auf jeden Fall schon länger. Von meiner Seite aus, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel der KPI-Landschaften bringen und euch auch ein Stück weit dafür begeistern. Ich verbleibe von meiner Seite aus mit 1000 Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, liebe Anjuli.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, Annika, für die super spannende Folge, die Vorbereitung und das Durchführen. Ich für meinen Teil konnte jetzt wirklich ganz klar mitnehmen, was sind die Vorteile von KPIs, warum macht es Sinn, sich die anzugucken, welche muss ich mir angucken, welche vielleicht auch nicht. Ich finde das total wichtig, weil ich glaube, ein Riesenschritt für HR, um sichtbarer zu werden, ist eben auch in diese Zahlenmentalität einzutauchen. Und ich glaube, das ist manchmal, es ist bei vielen Sachen schwierig mit KPIs und People-Themen, Aber gerade in der Talent Acquisition ist es ein ganz, ganz schöner Case, bei dem es wirklich alle Beteiligten einen Gewinn bringt. Deswegen ganz, ganz vielen Dank dafür. Wir würden dann alle Rico anrufen für die Dashboards. Ich hoffe, das hast du mit ihm besprochen.
Er freut sich. Desi hat auch gar kein Problem damit, dass Rico bald ganz, ganz viele Dashboard-Tutorials gibt. Ich durfte da auch noch echt einiges von ihm lernen, was alles mittlerweile möglich ist, selber zu bauen.
Vielleicht an die Community, wenn ihr sagt, das ist für euch so ein super spannendes Thema, dass wir nochmal über Dashboards reden müssen, sagt uns Bescheid über info@hr-ungeschminkt.de, folgt uns auf LinkedIn, schreibt es uns gerne auf LinkedIn direkt an Annika oder an mich. Und damit wünsche ich euch eine fantastische Woche und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, liebe Annika, fürs Vorbereiten.
Vielen Dank und tschüss.